Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
2000 Traktoren legen den Verkehr in Bonn lahm. Nicht nur dort sind heute Bäuerinnen und Bauern auf die Straße gegangen. Wogegen protestieren sie? Hören wir mal zwei Landwirte.
Wir werden so eingeschränkt in Düngung und Pflanzenschutz, dass hier vor Ort eine Produktion nicht mehr rentabel ist.
Unsere Kinder wollen in der Schule nicht mehr gemobbt werden. Wir wollen wieder Gehör finden in der Politik.
Der Protest der Bauern ist ein Thema bis 17:30 in Wirtschaft und Gesellschaft, heute mit Sina Fröndrich. Berlin deckelt die Mieten. Der Senat hat den hochumstrittenen Deckel beschlossen. 5 Jahre lang werden die Mieten eingefroren und das rückwirkend zum 18. Juni. Was bringt es denen, die Mieten? Was dürfen noch die, die vermieten? Das besprechen wir jetzt mit Sebastian Engelbrecht in Berlin. Und wir wollen auch ganz speziell auf die Rolle der Wohnungsbaugenossenschaften schauen. Zunächst aber, Herr Engelbrecht, wie genau werden die Mieten denn eingefroren?
Der Mietendeckel bringt den Mietern erstmal keine Mieterhöhung in einem Zeitraum von 5,5 Jahren. Und als Mieter kann ich mich an einer Tabelle orientieren, die der Senat veröffentlicht hat. Da sind Höchstwerte festgelegt, die der Vermieter nicht überschreiten darf. Und diese Höchstwerte liegen je nach Lage, Alter des Hauses und Ausstattung zwischen 4,42 Euro und 12,50 Euro. Was darüber liegt, gilt nach Senatsmeinung jetzt schon als Wuchermiete. Und ich kann dann zum Senator für Stadtentwicklung und Wohnen gehen, jedenfalls ab Oktober 2020, und kann darum bitten, dass diese Miete abgesenkt wird. Oder ich habe dann ein Recht darauf, dass diese zu hohe Miete abgesenkt wird. Den Vermietern bringt der Mietendeckel vor allem den Verlust von 2,2 Milliarden Euro Mieteinnahmen in den kommenden 5 Jahren. Das ist eine Schätzung. Immerhin dürfen die Vermieter die Miete von 2022 an pro Jahr um 1,3% erhöhen, aber nur um Verluste durch die Inflation auszugleichen. Sie dürfen Wohnungen sanieren und die Miete um 1 Euro pro Quadratmeter erhöhen, nur um 1 Euro pro Quadratmeter. Aber nur, wenn die Mieterhöhung der Barrierefreiheit, dem Umwelt- oder Klimaschutz dient. Die Vermieter selber müssen übrigens ihren Mietern das anzeigen, wie hoch die maximal zulässigen Mieten künftig liegen.
Das sind also so die Eckpunkte. Börsennotierte Unternehmen wie Deutsche Wohnen, die sind gegen den Mietendeckel. Die Aktienkurse geraten unter Druck, aber auch Wohnungsbaugenossenschaften wehren sich. Warum eigentlich? Die liegen doch mit ihrer Miete wahrscheinlich unter der Mietobergrenze.
Eben nicht unbedingt. Diese Mietobergrenzen liegen ziemlich niedrig zum Teil. Die Genossenschaften haben 200.000 Wohnungen in Berlin und die Angebotsmieten für Genossenschaftswohnungen betragen etwa 7 bis 7,50 Euro pro Quadratmeter, also bei Neuvermietungen. Also zum Teil ist das dann schon über den Grenzwerten, die der Senat festgelegt hat. Und die könnten also teilweise schon wegen Wucher sozusagen als zu hohe Mieten bezeichnet werden. Und ich betone, das sind Genossenschaftswohnungen. Das heißt, auch hier könnte eine zwangsweise Absenkung notwendig werden bei Wohnungen von Genossenschaften. Diese Wohnungsbaugenossenschaften verlieren in den kommenden 5 Jahren 150 Millionen Euro an Einnahmen, so haben sie berechnet, durch den Mietendeckel. Und durch moderate Mietenerhöhungen hätten sie eben Neubauten und Modernisierungen finanzieren können. Aber beides wird durch den Mietendeckel unmöglich gemacht.
Das ist ja schon ein finanzielles Loch. Wie wollen die Wohnungsbaugenossenschaften damit umgehen?
Ja, ich habe eben mit dem Sprecher der Berliner Wohnungsbaugenossenschaften, Frank Schrecker, noch einmal gesprochen. Er ist wirklich völlig konsterniert. Er hofft immer noch, dass dieser Beschluss des Senats nicht endgültig ist. Er wird auch noch dem Rat der Bürgermeister in dieser Woche vorgelegt, dem Rat der Bezirksbürgermeister, die da auch vertreten sind. Und Frank Schrecker sagt, die Partnerschaft zwischen Genossenschaften und Senat stehe jetzt zur Disposition. Denn die Genossenschaften verlangten ja nun wirklich keine Wuchermieten. Laut der neuen Mietendeckel-Höchstwerttabelle des Senats tun sie das aber. Und da fühlt sich sozusagen der Sprecher der Wohnbaugenossenschaften geradezu persönlich beleidigt. Die Genossenschaften wollen aber um diese Partnerschaft mit dem Senat kämpfen. Mit anderen Worten, sie hoffen noch, dass der Senat seine Mietendeckelpläne ändert.
Der Mietendeckel soll es richten in Berlin. Doch die Wohnungsbaugenossenschaften sehen sich bedroht. Einordnung waren das von Sebastian Engelbrecht, den Sie auch im Hintergrund um 18.40 Uhr ausführlich zum Mietendeckel hören können. Wie lässt sich bezahlbarer Wohnraum schaffen? Diese Frage stellen sich auch andere Städte. Norderstedt etwa. In der knapp 80.000 Einwohnerstadt steigen die Mieten auch durch den Zuzug aus dem benachbarten Hamburg. Helfen soll nun eine neue Sozialquote. Künftig soll die Hälfte der neu gebauten Wohnungen gefördert werden. Das wird der Stadtrat heute Abend beschließen. Unser Schleswig-Holstein-Korrespondent Johannes Kulms hat nachgehakt.
Am Norderstedter Exerzierplatz steht an der Ampel eine Seniorin. Die 73-Jährige will ihren Namen für sich behalten. Sie weiß, dass sie Glück hat, denn sie besitzt ein Eigenheim. Doch von ihren Kindern und anderen Leuten hört sie immer wieder, auch in Norderstedt ist der Wohnraum inzwischen knapp und teuer. Dass hier künftig 50% der neu gebauten Wohnungen gefördert werden sollen, findet sie gut.
Ob das dann wieder so kommt und durchgesetzt wird, das ist ja eine andere Sache. Aber die Idee ist vielleicht ganz gut.
Mit knapp 80.000 Einwohnern gehört Norderstedt inzwischen zu den größten Städten in Schleswig-Holstein. Die unmittelbare Nähe zu Hamburg ist sowohl Segen als auch Fluch. Nur eine knappe halbe Stunde braucht die U-Bahn von hier zum Hamburger Hauptbahnhof. Diese Lage lässt allerdings seit Jahren die Immobilienpreise kräftig steigen. Derzeit liege die Miete pro Quadratmeter bei Neubauwohnungen bei 12 bis 13 Euro kalt, in manchen Fällen sogar bei 16 Euro, sagt Miro Berbig. Er ist Fraktionschef der Partei Die Linke im Norderstedter Stadtrat. Bisher gilt bei Neubauprojekten eine Sozialquote von 30%. Doch das reiche nicht, sagt Berbig.
Hamburger Randlage ist einfach bekehrt. Und wenn wir da nicht gegensteuern, dann haben wir demnächst keine Wohnung mehr für die jetzt noch lebenden Menschen in Norderstedt, sondern dann werden wir tatsächlich nur noch Reiche und Schöne in Norderstedt haben.
Auch die Fraktionen von SPD, Grünen und CDU im Stadtrat tragen die neue 50%-Vorgabe mit. Die soll sowohl den ersten als auch den zweiten Förderweg einbeziehen. In Norderstedt würde das bedeuten, Haushalte mit niedrigen Einkommen und Wohnberechtigungsschein zahlen etwa 6 Euro Kaltmiete pro Quadratmeter. Unter den zweiten Förderweg fallen Haushalte mit mittleren Einkommen, also solche, die die Einkommensgrenze um bis zu 20% überschreiten. Diese Haushalte würden knapp 8 Euro pro Quadratmeter zahlen.
Aber das Problem wird dadurch natürlich nicht gelöst, sondern wir mildern es bestenfalls ab.
In der Wohnungswirtschaft hat die Idee allerdings viel Ärger ausgelöst. Der Verband Norddeutscher Wohnungsunternehmen zählt über 300 Mitglieder. Zu ihnen gehören Wohnungsgenossenschaften, aber auch kommunale Wohnungsunternehmen. In bestimmten Stadtteilen könne eine Quote von 40 oder auch 49% sogar sinnvoll sein, sagt Verbandschef Andreas Breitner. Doch bei festen Bindungen verschwinde die Flexibilität. Und würden 50% Sozialwohnungen vorgeschrieben, werde der Druck noch größer, das Geld wieder bei den anderen 50% der neuen Wohnungen auf dem freien Markt reinzuholen.
Denn der geförderte Wohnungsbau in seiner jetzigen Gestalt, der trifft eben auch auf extrem steigende Baukosten. Und vieles finanziert sich über den freien Anteil, also über die anderen 50%. Und 50% zur, sag mal, Quersubventionierung vom geförderten Wohnungsbau ist vielleicht ein bisschen wenig, sagen die Experten.
Vor allem stört sich Breitner daran, dass die Parteien im Stadtrat mit der neuen Quote vorpreschen. Schließlich stehe mit dem Bündnis für Wohnen genau für solche Fragen seit anderthalb Jahren ein Forum zur Verfügung. Ausgerufen hatte dieses Bündnis Elke Christina Röder, kurz nach ihrer Wahl zur Norderstedter Oberbürgermeisterin.
Wenn man nur die 50% hört, dann könnte man sagen, oh ja, toll. Aber ich glaube, das ist an der Stelle einfach zu kurz gesprungen.
Es müsse gebaut werden, in unterschiedlichen Qualitäten und für verschiedene Segmente. Doch eine feste Quote helfe da nicht weiter, findet auch die SPD-Politikerin. Röder sieht die neue Quote nicht nur als Belastung für das Wohnbündnis, sondern auch für künftige Bauvorhaben.
Im Worst Case werden bauwillige Firmen sagen, Norderstedt? Nee, da machen wir einen großen Bogen drum. Und damit haben wir natürlich nichts gewonnen.
Natürlich kennt auch Peter Holle diese Argumente. Doch der CDU-Fraktionschef im Norderstedter Stadtrat meint, nach anderthalb Jahren habe das Bündnis für Wohnen immer noch keine konkreten Ergebnisse gebracht. Daher unterstützt auch seine Partei den Beschluss, künftig 50% Förderung bei Neubauten vorzuschreiben.
Die Ängste verstehe ich auch. Die Ängste gehen aber dahin, was ist, wenn die Baupreise in der Zukunft noch mehr steigen. Derzeit ist es durchaus realistisch, mit einer 0% Finanzierung einen Quadratmeterpreis von 8 Euro zu erzielen und dabei nicht draufzulegen.
Der CDU-Politiker Holle im Beitrag von Johannes Kulms. Hunderte Traktoren auf den Straßen Bonns. Sie haben heute den Verkehr lahmgelegt. Bäuerinnen und Bauern aus ganz Deutschland protestieren gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung.
Wir demonstrieren hier einfach, dass unsere Jugend und wir alle besser leben können und nicht so viele Auflagen bekommen, die wir eigentlich gar nicht einhalten können und nicht immer an allem schuld sind, wo auch andere dran beteiligt sind.
Ich komme aus dem Allgäu. Wir haben dort Milchkühe. Das Fass läuft über. Wir bekommen laufend neue Auflagen, neue Bestimmungen. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite das Einkommen fehlt, um diese erfüllen zu können.
Ansätze sind ja sozusagen das Agrarpaket, was kommt, was so nicht umzusetzen ist oder sehr schwer umzusetzen ist. Bauernbashing ist ein Thema. In vielen Regionen ist es so, dass Familien und Kinder auch darunter leiden, wie mit ihnen umgegangen wird.
Es gibt also viele Gründe, warum Landwirte auf die Straße gehen. Einer ist das Agrarpaket der Bundesregierung. Dazu kommen strengere Düngevorschriften und ein Bauernbashing, wie wir es hier am Ende gehört haben. Alex Krämer gibt jetzt einen Überblick über das, was die Bauern auf die Traktoren und die Straße treibt.
Mehr Schutz für Insekten, die immer weniger werden, das ist ein Bestandteil des Agrarpakets. Eine leichte Umschichtung staatlicher Fördergelder hin zu den Bauern, die mehr für die Umwelt tun als andere, ein weiterer. Beides regt viele Landwirte auf, ist aber nur der Anlass für die Proteste. Die geben dem allgemeinen Gefühl Ausdruck, vom Staat gegängelt zu werden. Durch immer mehr Regeln, zum Beispiel auch durch strengere Vorschriften für das Düngen. Volker Wissing, FDP-Landwirtschaftsminister in Rheinland-Pfalz, kann das verstehen.
Die Landwirte fühlen sich missverstanden, sie fühlen sich angeprangert und diskriminiert. Und unter der Bundesregierung klaffen die Interessen von Stadt und Land immer weiter auseinander. Das kann so nicht weitergehen.
So Wissing im Inforadio vom RBB. Und im Mitteldeutschen Rundfunk ergänzt Klaus Wagner, Präsident des Thüringischen Landesbauernverbandes, seine Leute würden in der Diskussion nicht genug gehört.
Und deswegen ist es dann an der Zeit, einmal ein Zeichen zu setzen. Und deswegen haben wir diese Landschaftsbewegung mit in der Organisation der Veranstaltung unterstützt.
Angegriffen wird damit Julia Klöckner, Bundeslandwirtschaftsministerin. Sie hat das Agrarpaket gemeinsam mit ihrer Umweltkollegin Svenja Schulze vorgelegt. Und sie hat die neuen Regeln fürs Düngen erarbeitet, die viele Bauern aufregen. Hintergrund ist hier, dass Deutschland die Vorgaben für Nitrat im Grundwasser seit langer, langer Zeit nicht einhält. Das liegt vor allem an Gülle aus intensiver Tierhaltung. Und da muss man was tun, so Klöckner im ZDF-Morgenmagazin.
Jetzt müssen wir sehen, dass es gesellschaftliche Erwartungen an die Bauern natürlich gibt, wenn es um sauberes Grundwasser geht. Und insofern mute ich den Landwirten etwas zu. Ja, Veränderung. Aber ich mache das nicht, ohne dass ich sie auch finanziell unterstütze.
Ohnehin erhält die Landwirtschaft viel staatliches Geld. 280 Euro Subventionen pro Hektar und Jahr. Bisher weitgehend unabhängig davon, wie umweltschonend auf diesem Hektar gewirtschaftet wird. Die gut 60 Milliarden Euro, die die EU jährlich in die Landwirtschaft pumpt, müssen anders verteilt werden, sagt im Südwestrundfunk Martin Häusling, Biobauer und Europaabgeordneter der Grünen.
Nicht, dass man weiterhin diese Flächenzahlungen, zum Beispiel, dass man jedem Bauern auf seinen Hektar 300 Euro schmeißt und sagt, das wäre eine Agrarpolitik, sondern dass wir dieses Geld der Europäischen Union ganz gezielt dafür nutzen, die Bauern zu belohnen, die eine andere Art von Landwirtschaft machen.
Dass die neuen Düngeregeln manche Bauern vor Probleme stellen, das könne er nachvollziehen, sagt Häusling. Aber dass jetzt so hart nachgesteuert werden müsse, das liege eben daran, dass die Bundesregierung in Sachen Nitrat im Grundwasser jahrelang fast nichts unternommen habe, weil der Bauernverband das so gewollt habe.
Über die Bauernproteste war das Alex Krämer. Und wir kommen jetzt zu den Wirtschaftsnachrichten mit Britta Fecke. Und die beginnen mit einer Personalie. Deutschland will anscheinend eine Frau für das Direktorium der EZB nominieren.
So ist es. Die Wirtschaftsweise Isabel Schnabel soll nach Angaben der Süddeutschen Zeitung für das Direktorium der EZB, der Europäischen Zentralbank, nominiert werden. Schnabel ist Professorin für Finanzmarktökonomie an der Universität Bonn und seit 2014 im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, der die Bundesregierung berät. Zu ihren Forschungsschwerpunkten zählen die Bankenregulierung und Finanzkrisen. Schnabel würde Sabine Lautenschläger nachfolgen, die überraschend zum 1. November ihren Rücktritt bei der EZB eingereicht hatte. Der Autozulieferer Bosch plant, weitere Stellen in der Antriebssparte abzubauen. Wegen der sinkenden Nachfrage bei Diesel- und Benzinautos sollen in den kommenden 2 Jahren gut 1600 Arbeitsplätze in Baden-Württemberg eingespart werden. Betroffen sind die Standorte für Verbrennungstechnik Stuttgart-Feuerbach und Schwieberdingen, bestätigte eine Konzernsprecherin vor einer halben Stunde. Die Idee der Bundesbank, das Renteneintrittsalter auf fast 70 Jahre anzuheben, wird vom Deutschen Gewerkschaftsbund scharf kritisiert. Bereits die Rente mit 67 sei ein Fehler gewesen, sagte DGB-Vorstandsmitglied Annelie Bundenbach der Neuen Osnabrücker Zeitung. Schon heute würden viele Arbeitnehmer nicht das gesetzliche Rentenalter erreichen, weil sie vorher arbeitslos würden oder auch durch schwere Arbeit ein höheres Sterblichkeitsrisiko hätten. Allen Klimaschutzplänen zum Trotz stockt in Deutschland der Ausbau der Windkraftanlagen. In Berlin, Bremen, Hamburg und im Saarland wurde in diesem Jahr bisher kein einziges neues Windrad aufgestellt, wie eine Analyse der Fachagentur Windenergie ergab. Hermann Albers, Präsident des Bundesverbandes Windenergie, nennt die Gründe.
Alarmierend ist, dass auch die Baugenehmigungen um 90% zurückgegangen sind. Die wesentlichen Gründe dafür sind schleppende Genehmigungsverfahren, zu wenige Genehmigungen in den Bundesländern und an verschiedenen Stellen auch nicht ausreichend bereitgestellte Flächen.
Auch Klagen gegen den Neubau von Windrädern bremsen den Ausbau der Windkraft an Land aus. Die Deutsche Bahn will bis 2024 gut 1600 Kilometer Gleise pro Jahr modernisieren. Das geht aus einer Antwort des Bundesverkehrsministeriums auf eine Anfrage der Linken hervor, die dem Redaktionsnetzwerk Deutschland vorliegt. Deren Vorsitzender Barth sagte den Zeitungen des Redaktionsnetzwerkes Deutschland, seit 1990 seien mehr als 6000 Kilometer des Bahnnetzes stillgelegt worden.
Wirtschaftsnachrichten von Britta Fecke waren das. Elektronische Geräte, Hundeleien, Spielzeuge. Auf Online-Marktplätzen wie Amazon und eBay finden sich zuhauf Artikel, die aus China kommen. Doch nicht nur die Sicherheit der Produkte kann zum Problem werden. Lange Zeit ging der deutsche Staat bei Verkäufen durch Händler aus China leer aus, denn nicht alle zahlten Umsatzsteuer. Seit Jahresanfang müssen sie sich jedoch steuerlich registrieren, sonst laufen sie Gefahr, dass sie gesperrt werden. Denn wenn ein Händler nicht zahlt, dann müssen Amazon und eBay dafür gerade stehen. Doch gegen dieses Umsatzsteuergesetz geht nun die EU-Kommission vor mit einem Vertragsverletzungsverfahren. Paul Vorreiter weiß mehr.
Die Begründung der EU-Kommission fällt drastisch aus.
Die Kommission betrachtet die Verpflichtung als ineffiziente und unverhältnismäßige Maßnahme, die den freien Zugang von EU-Unternehmen zum deutschen Markt behindert und dabei gegen das EU-Recht verstößt.
Mit Verpflichtung ist das gemeint, wozu Online-Marktplätze wie Amazon Marketplace oder eBay nach deutschem Recht neuerdings angehalten sind. Sie müssen eine Bescheinigung auf Papier vorlegen, die zeigt, dass die Verkäufer, die bei ihnen Waren anbieten, auch Mehrwertsteuer an das Finanzamt überweisen. Nur so können sie sich von der Haftung befreien. Ohne das Dokument sind sie im Zweifel haftbar, müssen für die 19-prozentige Umsatzsteuer gerade stehen. Das zuständige Finanzamt stellt den Verkäufern das Dokument aus. Die Neuregelung soll also helfen, den Mehrwertsteuerbetrug einzudämmen. Aus Sicht der EU-Kommission gehen diese Vorgaben für die Online-Plattformen aber zu weit und stehen dem Ziel entgegen, einen digitalen EU-Binnenmarkt zu schaffen. Ähnlich sieht das Christoph Wenck-Fischer, der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands E-Commerce und Versandhandel Deutschland.
Es ist absoluter Unsinn, den E-Commerce mit Papierformularen regulieren zu wollen. Also es ist ausgesprochen ärgerlich, wenn einer die Steuern nicht bezahlt und damit einen Wettbewerbsvorteil gegenüber deutschen Händlern hat. Aber wie groß der Schaden tatsächlich ist, das wussten wir auch nicht, als das Gesetz gemacht wurde. Und de facto ist es so, dass diese Regelung weit übers Ziel hinausschiebt, denn sie reguliert den E-Commerce selber und sie reguliert nicht den Handel aus China.
Und gerade beim Umsatzsteuerbetrug sind eben Verkäufer aus China aufgefallen. Doch bei ihnen zeigen die neuen Regeln offenbar Wirkung. Die Zahl der Händler, die sich aus der Volksrepublik China inklusive Macau, Hongkong und Taiwan registriert haben, ist stark gestiegen. Das zeigen Zahlen des Finanzamtes Berlin-Neukölln, das die Online-Verkäufer von dort erfasst. Im Frühjahr dieses Jahres waren es mehr als 10.000 Unternehmer, jetzt sind es schon über 26.000 Registrierte. Von der Notwendigkeit des Gesetzes überzeugt, zeigt sich der Berliner Finanzsenator Kollatz, SPD.
Die schlagenden Zahlen zwischen 400 und über 26.000 zeigen, dass sich das nicht nur um ein paar Prozent handelt, sondern es handelt sich um ein Massenphänomen. Will man ein Massenphänomen noch eine längere Zeit gewähren lassen oder nicht? Und die Antwort ist relativ einfach, nein.
Kollatz entgegnete zudem auf die Kritik am Papierformat, dass an einer digitalen Lösung für die Umsatzsteuerregistrierung bereits gearbeitet werde. Verteidigende Worte auch aus dem Bundesfinanzministerium.
Die Regelung zur Haftung von Betreibern elektronischer Marktplätze ist ein zentrales Instrument, um den Umsatzsteuerbetrug beim Handel mit Waren im Internet wirksam zu bekämpfen. Die Bundesregierung wird daher im Dialog mit der Kommission die Regelung verteidigen und darlegen, dass diese wirksame Maßnahme zur Vermeidung von Umsatzsteuerausfällen mit dem EU-Recht vereinbar ist.
Gelegenheit zum Dialog hat die Bundesregierung bis zum 10. Dezember. Bis dahin fordert die EU-Kommission die Bundesregierung auf, die Neuregelungen zu verändern, die zulasten der EU-Online-Verkäufer gehen sollen. Danach kann die EU-Kommission Deutschland eine begründete Stellungnahme schicken und schließlich könnte der Streit vor dem Europäischen Gerichtshof landen. Die Brüsseler Behörde verweist in ihrer Begründung zum Vertragsverletzungsverfahren ebenso darauf, dass sich die EU-Mitgliedstaaten bereits auf gemeinsame, effizientere Maßnahmen zur Bekämpfung des Mehrwertsteuerbetruges geeinigt haben. In Kraft treten sollen die Regeln allerdings erst ab Januar 2021.
Aus Brüssel war das Paul Vorreiter. Autoreifen, Innenausstattung, Bremsen. Der Zulieferer Continental aus Hannover ist mit seinen Produkten der zweitgrößte Autozulieferer der Welt. Doch die Geschäfte laufen nicht mehr so gut und deswegen muss Continental nun Milliarden abschreiben. Mischa Erhardt informiert.
Den Autozulieferer Continental trifft mehr und mehr die Flaute in der Autoindustrie. Deswegen wird das Unternehmen aus Hannover in diesem Jahr wohl in die roten Zahlen rutschen. 2,5 Milliarden Euro schwer wiegt die Bürde an Wertminderungen im Konzern und an Abschreibungen. Das Ganze führe zu einem negativen Konzernergebnis, teilte Continental am Nachmittag überraschend mit Eckdaten zu seiner Bilanz mit. Bereits vor wenigen Wochen auf der Automesse IAA in Frankfurt hatte sich Unternehmenschef Elmar Degenhardt skeptisch über den konjunkturellen Verlauf in seiner Branche geäußert.
Wir glauben nicht, dass sich im Verlauf von 2020 nächstes Jahr eine Besserung ergibt. Und wir bereiten uns auf einen stärkeren Abschwung vor. Zu welchen Maßnahmen wir letztendlich greifen müssen und ob wir auch Kündigungen vermeiden können mittelfristig, das wird insbesondere vom Konjunkturverlauf abhängen.
In den kommenden 10 Jahren will der DAX-Konzern 7.000 Stellen, also mehr als jede zehnte, in Deutschland abbauen. Derzeit arbeiten rund 62.000 Mitarbeiter bei Continental. Zudem läuft ein Umbauprogramm, um auf den Absatzeinbruch der weltweiten Automobilindustrie und das gleichzeitige Umlenken auf alternative Antriebstechniken und Digitalisierung zu reagieren. In dessen Rahmen soll auch die Antriebssparte aus dem Unternehmen herausgelöst und über eine Abspaltung komplett an die Börse gebracht werden. Die Sparte mit dem Namen Vitesco hatte dem Konzern in jüngster Vergangenheit Probleme gemacht. Das Geschäft leidet unter den unklaren Aussichten für Verbrennungsmotoren auf der einen Seite, verdient andererseits aber auch noch kein Geld mit Komponenten für Elektromotoren. Diese nun angepeilte saubere Trennung beider Unternehmen voneinander dürfte auch dafür gesorgt haben, dass es mit den Aktien nach einem kleinen Schockmoment an der Börse wieder bergauf ging.
Ja, und wo die Aktie jetzt steht, das fragen wir nach bei Claudia Werle an der Frankfurter Börse. Frau Werle, sorgt diese Nachricht immer noch für den Kauf der Aktie?
Ja, das ist richtig. Aktien von Continental sind aktuell fast 4% im Plus. Ja, dass die Autobranche eine Branche im Umbruch ist, das ist ja kein Geheimnis. Die Aufarbeitung des Dieselskandals, die neuen Antriebstechniken. Immerhin, Continental schaut nach vorne, will sich neu aufstellen und das kommt an der Börse gut an. Continental ist ja nicht der einzige Zulieferer, der so agiert. Das ist ja schon angesprochen worden. Auch der Autozulieferer Bosch plant einen weiteren Stellenabbau in der Antriebssparte. Also da geht es um die Verwaltung, Forschung und um Entwicklung. Also die Zulieferer versuchen nach ganz vielen Möglichkeiten, wie sie sich in Zukunft besser aufstellen können und vor allem, wie sie insgesamt gesehen erhalten bleiben können.
Der Mietendeckel in Berlin ist beschlossene Sache. Sorgt das noch für Abschläge bei den börsennotierten Konzernen?
Also wir sehen da keinen einheitlichen Trend. Aktien von Vonovia 1% im Plus, Papiere von Deutsche Wohnen 0,3% im Plus. Man muss einfach genau hinschauen, was sind das denn für Konzerne? Welche Immobilien haben sie im Bestand? Wo stehen die Häuser? Bezahlbarer Wohnraum in großen Städten ist überall rar, nicht nur in Berlin. Die Pläne in Berlin, die stoßen hier an der Börse auf ein geteiltes Echo. Wenn Mieten gedeckelt werden, dann heißt das für die Eigentümer der Wohnungen ja auch, es ist weniger Geld vorhanden für Instandsetzungen, für Modernisierungsarbeiten. Stefan Metropoulos von der Helabar gibt beispielsweise zu bedenken.
Nicht alle Wohnungen sind im Besitz von großen börsennotierten Wohnungsgesellschaften. Die absolute Mehrzahl der Wohnungen ist im Besitz von Privatleuten, die eben eine Wohnung als Altersvorsorge suchen. Und ja, das geht dann nicht mehr auf, wenn jetzt die Preise sinken oder die Mieteinnahmen nicht mehr steigen, wie man das geplant hat, wird man sich vielleicht von diesem Investment verabschieden.
Also auch das sollte man bei all diesen Diskussionen mit berücksichtigen.
Eine Personalie ist interessant. Die Wirtschaftsweise Isabel Schnabel soll nach dem Willen der Bundesregierung auf Sabine Lautenschläger folgen, anscheinend im Direktorium der EZB. Für welche Geldpolitik steht sie?
Ja, erstmal, Isabel Schnabel ist eine Frau, 48 Jahre alt, Professorin. Sie lehrt an der Uni Bonn Finanzmarktökonomie, wurde 2014 in den Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Lage berufen. Schnabel, sie gilt als Pragmatikerin, die nicht davor zurückscheut, klar Positionen zu beziehen. Gut, denn das alles jetzt in einer Zeit, wo die Europäische Zentralbank dabei ist, sich neu aufzustellen. Jetzt am Donnerstag wird Mario Draghi seine letzte EZB-Sitzung leiten. Zum 1. November wird dann Christine Lagarde die neue Chefin werden. Also von daher, diese Personalie ist durchaus interessant.
Brexit und kein Ende. Welche Reaktion sehen Sie?
Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Hier an der Börse herrscht so ein bisschen das Prinzip Hoffnung. Die Hoffnung nämlich, dass es doch noch zu einer einvernehmlichen Lösung kommen wird. Möglicherweise sieht die Lage morgen aber schon wieder ganz anders aus. Der DAX aktuell leicht im Plus. Er steht bei 12.760 Punkten.
Und der Euro, die Anleihen und das Gold.
Der Euro wird mit einem Dollar 11,34 gehandelt. Die Umlaufrendite ist von minus 0,36 auf minus 0,38% gesunken. Und die Feinunze Gold aktuell 1.484,99
Dollar. Und das war Claudia Werle aus Frankfurt am Main mit dem Börsenbericht. Damit endet Wirtschaft und Gesellschaft hier im Deutschlandfunk. Folgen die Nachrichten, anschließend dann Kultur heute. Mein Name ist Sina Fröndrich. Ich verabschiede mich an dieser Stelle.